Hallo Titus.
Hallo Felix.
Was sagst du? Die Bundestagswahl ist rum, CSU ist stärkste Kraft, SPD und CSU-CDU verhandeln. Wird das Leben teurer?
Es sieht so aus, dass es teurer wird und wir erleben eine massive Aufrüstung und Militarisierung. Die Schuldenbremse wird aufgehoben, aber nur fürs Militär und fürs Soziale wird weniger Geld da sein.
Viel Arbeit für uns?
Ja, aber ich glaube, dass die Linke schon jetzt ein Pol der Hoffnung sein kann.
Auf jeden Fall, insbesondere nach unseren besten Ergebnissen, die wir zumindest in Nürnberg bisher hatten, gell?
Ja, auf jeden Fall, die knapp 12%, 11-12% sind auf jeden Fall ein starkes Zeichen.
Wunderbar.
Drei im Weckler, das Beste, was Nürnberg zu bieten hat. Linke Kommunalpolitik im Original. Mit Katrin Flach-Gomez, Özlem Demir und Titus Schüller.
Ja, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Achte Folge, drei im Weckler, heute wieder mit unserem Stadtrat Titus Schüller. Wir haben ein Zwischenspiel mit Katrin gehabt das letzte Mal. Heute ist wieder Titus dran. Wir wollen heute reden über die Zweckentfremdung. Das war mein Thema, da hatte ich eine Erfahrung dazu. Dann Platz der Opfer des Faschismus, Titus, da hast du was zu berichten. Ihr habt im Stadtrat darüber gesprochen und es gab eine Entscheidung. Und dann haben wir noch, naja, wir nähern uns dem Wahlkampf der Kommunalwahl.
Die, ja, in einem Jahr ist es soweit.
Richtig, in einem Jahr ist es soweit. Ich meine, 8. März, oder?
Genau.
Ja. Richtig, 8. März, merkt es euch schon mal. Wir erinnern euch aber sicherlich nochmal dran. Genau, die CSU versucht sich erneut in Verkehrspolitik. Wir sprechen auch darüber. Ja, Titus, die Zweckentfremdung. Ich habe was zu erzählen. Und zwar habe ich in Gostenhof eine Zweckentfremdung gemeldet. Zweckentfremdungssatzung der Stadt Nürnberg beinhaltet das Verbot von Zweckentfremdungen, heißt Wohnungen, die zu lang leer stehen, länger als 3 Monate, Wohnungen, die dauerhaft bei Airbnb oder ähnlichen Anbietern vermietet werden, obwohl sie eigentlich als Wohnungen gemeldet sind, dürfen sozusagen nicht zweckentfremdet werden. Und es gibt natürlich einen Beschluss des Stadtrates, dass das auch geahndet werden soll. Ich habe meine Bürgerpflicht getan und habe eine Zweckentfremdung gemeldet in Form eines Leerstands, die mir über Monate aufgefallen ist. Und ich habe auch relativ schnell eine Rückmeldung von der entsprechenden Stelle der Stadt bekommen. Und zwar, dass man sich dem Thema annimmt, soweit so gut. Und dann, dass es wohl hinten runterfällt, denn man muss priorisieren aufgrund der vielen Meldungen, die kommen. Es scheint ein großes Problem zu sein. Und es werden nicht einzelne Wohnungen, die leer stehen, priorisiert, sondern es werden zunächst einmal Häuser, in denen mehr als 3 Wohnungen leer stehen auf einmal, zuerst bearbeitet. Eine Aussage darüber, wann mit einer Bearbeitung zu rechnen ist oder was, kam nicht. Klar, ist auch schwierig zu sagen. Ich beobachte es weiter, ich laufe jeden Tag dann vorbei. Es ist jetzt, glaube ich, 2 Monate her, dass ich gemeldet habe und die Wohnung steht immer noch leer. Wie ist dein Eindruck dazu, zur Zweckentfremdungssatzung beziehungsweise zur Umsetzung der Zweckentfremdungssatzung? Hol uns mal ein bisschen ab, was da.
Wir hatten ja vor einigen Jahren, damals war noch der zuständige Wirtschaftsreferent, Herr Dr. Fraß, die Zweckentfremdungssatzung durchgesetzt. War eine lange Forderung unserer Stadtratsfraktion oder Gruppe, die Linke, weil wir gesagt haben, dass es nicht sein kann, dass auf der einen Seite tausende Menschen eine Wohnung suchen in unserer Stadt und auf der anderen Seite Wohnungen leer stehen oder zweckentfremdet werden als Ferienwohnungen über Airbnb. Und es war ein langer Prozess, bis die CSU dann soweit war, dem zustimmen zu können. Am Ende kam diese Zweckentfremdungssatzung und wurde auch mit Leben gefüllt. Es gibt Berichte darüber mit beeindruckenden Zahlen, was da alles auch wieder in den Wohnungsmarkt zurückgeholt wurde. Fakt ist aber, dass jetzt die Neuwirtschaftsreferentin Dr. Heilmeier de facto, so mein Eindruck zumindest, da ein bisschen den Fuß auf der Bremse hat. Und das ist nicht akzeptabel, weil die Situation auf dem Wohnungsmarkt noch schlechter geworden ist. Und man muss es sich mal vorstellen, jede Wohnung, die leer steht, wenn man die neu bauen würde, wären das hunderttausende Euro. Und wenn man das aufsummiert, kommt man auf Riesensummen. Das geht überhaupt nicht, dass man das akzeptiert. Genauso die Zweckentfremdung in Form von Ferienwohnungen, die dann dauerhaft über Airbnb vermietet werden. Das ist nicht akzeptabel. Wer das mal kurzfristig macht, vollkommen in Ordnung, aber dauerhafte Nutzung ist nicht akzeptabel.
8 Wochen sind ja erlaubt im Jahr.
Genau, das ist erlaubt und das ist auch soweit in Ordnung. Wenn man mal ein Zimmer frei hat oder mal verreist ist, dann kann man ja die Wohnung durchaus da nutzen. Aber ansonsten muss man sagen, gibt es in Nürnberg ja auch Hotels und dort sind Beschäftigte und die möchten auch von was leben. Das ist alles in Ordnung, können die Menschen dort absteigen. Aber ansonsten sind Wohnungen erstmal dazu gebaut hier, damit Menschen darin wohnen. Und wir haben jetzt halt die Situation, dass zu wenig Personal hinterlegt ist, um dem Ganzen nachzugehen. Das heißt, es kommen mehr Meldungen rein, als am Ende des Tages bearbeitet werden. Und das ist natürlich ein Unding. Natürlich ist es sinnvoll, dass priorisiert wird. Ja, wenn man ein Haus hat, wo 3 Wohnungen leer stehen, oder zweckentfremdet werden, dann ist es natürlich sinnvoll, erstmal darauf den Fokus zu legen. Aber das darf nicht dazu führen, dass andere Sachen komplett unter den Tisch fallen. Und der nächste Kritikpunkt von uns, und das sollten wir jetzt auch mal selber in die Hand nehmen, ist der Punkt, dass es total schwierig ist, überhaupt eine Meldung abzugeben, weil man gar nicht genau weiß, wo man das machen muss. Es gibt keine Homepage, wo man irgendein Formular ausfüllen kann oder so. Es ist etwas kompliziert und das könnte man etwas benutzerfreundlicher machen und vielleicht sollten wir als Linke das einfach zur Verfügung stellen.
Gute Nachricht, daran arbeiten wir schon. Also ja. Das wird in Zukunft kommen, auch der Mieterbund wird dazu nochmal den Menschen was zur Verfügung stellen, was es ihnen einfacher macht. Ja, es ist ja ganz offensichtlich so, ich meine, man hat diese Zweckentfremdung beschlossen, man wollte das, also das, was das am Ende bringt, mehr Wohnraum zur Verfügung stellt, der günstigste Wohnraum, den man nur irgendwie schaffen kann, ist der, den man bestehend auch als Wohnungen zur Verfügung stellen kann. Und ganz offensichtlich ist aber die Personaldecke nicht so ausgestattet oder nicht so vorhanden, dass man dem Ziel gerecht wird, möglichst viele Wohnungen wieder dem Wohnungsmarkt zu führen. Also das ist ja ganz offensichtlich festzustellen, ist unkritisch, wenn man eine Priorisierung vornehmen muss, dann scheint man dort mehr Personal zu brauchen. Es gibt Hinweise, dass das Personal sogar abgebaut wurde, also dass mehr Stellen mal zur Verfügung standen.
Ja, davon habe ich auch gehört und wir gehen dem jetzt aktuell
also
nach.
Also wir müssen da mal genau hingucken, das werden wir jetzt rausfinden müssen, ob das tatsächlich der Fall ist, weil dann müssen wir wahrscheinlich anders drüber reden, wenn da das entsprechende Referat Alleingänge macht, denn der Stadtrat hat ja anders entschieden. Was für eine Bedeutung hat diese Zweckentfremdung, dieser Leerstand in Nürnberg vor dem Wohnungsmarkt? Was kann man, also wenn das wird ja mit der Zweckentfremdung nicht einfach getan sein. So, also beziehungsweise mit dem aktuellen Stand, es sind viele Wohnungen, die das wohl betrifft, aber was können wir machen, was muss gemacht werden, damit das Problem auch besser angegangen wird?
Ja, die Zweckentfremdung ist natürlich nicht das einzige Problem auf dem Wohnungsmarkt, sondern wir haben insgesamt das Problem, dass der Wohnungsmarkt erstmal darauf ausgerichtet ist, möglichst hohe Mieten zu generieren für die Vermieter, für die Eigentümer. Und das beißt sich natürlich damit, dass die Einkommen der Menschen in unserer Stadt, aber auch in anderen Städten, nicht in dem Maße gestiegen sind, wie die Mieten gestiegen sind. Und deswegen brauchen wir einen stärkeren kommunalen sozialen Wohnungsbau. Da sehen wir die BBG in der Verantwortung, aber auch die Genossenschaften und die kirchlichen Träger. Aber auf die hat die Stadt ja erstmal keinen direkten Einfluss. Von daher ist da erstmal die BBG in der Verantwortung. Genau, und Zweckentfremdung dürfen wir halt nicht akzeptieren und dem muss nachgegangen werden. Es gibt einen entsprechenden Stadtratsbeschluss und das ist Aufgabe des Oberbürgermeisters und seiner Verwaltung, dafür zu sorgen, dass diese Beschlüsse und dass die entsprechenden Satzungen auch umgesetzt werden. Und wenn das nicht geschieht, dann ist das am Ende ein Armutszeugnis für den Herrn Oberbürgermeister Markus König.
Richtig, insofern können wir, glaube ich, an der Stelle auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die Aufforderung, den Appell ausrichten, wenn euch Leerstand auffällt, meldet den im Zweifelsfall, bis es eine bessere Plattform gibt, einfach auch an die Stadtratsgruppe. Wir leiten das dann in jedem Fall weiter an die entsprechenden Behörden.
Genau, einfach per E-Mail stadtrat@die-linke-nürnberg.de. Wir kümmern uns dann darum.
Richtig, genau. Wir freuen uns über möglichst viele Meldungen, denn möglichst viele Meldungen bedeuten auch wieder in Zukunft möglichst viel Wohnraum, der Menschen zur Verfügung steht, die dringend suchen. Und die gibt es im Moment. So viel zur Zweckentfremdung oder hast du noch was dazu? Ja, wir sind an dem Thema dran.
Seit vielen uns beschäftigt. Jahren und werden das auch weiterhin machen. Das Thema Wohnen ist ein Herzensanliegen für uns als Linke, aber auch für mich persönlich, weil ein Dach über dem Kopf zu haben ist nicht irgendetwas, sondern ist was ganz Zentrales im Leben und das sollte man nicht dem Kapitalismus und dem freien Markt überlassen, sondern es ist ein Grundrecht, was verwirklicht gehört.
Jawohl. Volle Zustimmung. Genau. Titus, du wolltest über den Platz der Opfer des Faschismus sprechen. Ich überlasse dir da mal das Wort. Da gibt es Neuigkeiten. Der Stadtrat hat was beschlossen. Das hol uns mal ab.
Ja, der Platz der Opfer des Faschismus wurde 1946 von der US-Administration in Nürnberg benannt. Hieß vorher Wodanplatz. Und es gab auch immer alte Nazis und alte Konservative, die immer wollten, dass dieser Platz auch wieder umbenannt wird. Das hat allerdings nie eine Mehrheit gefunden im Stadtrat. Es war auch so, dass damals von der Stadtverwaltung diese Umbenennung nicht unbedingt auf Begeisterung gestoßen ist nach dem Krieg. Es hat dort ein Gedenken auch stattgefunden und die Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg und der Stadt Fürth sind da nicht ganz freiwillig hingekommen, sondern mussten abgeholt werden vom US-Militär. Das hat sich inzwischen etwas gewandelt, aber auch noch nicht allzu lange. Also das jährliche Gedenken, was dort am Platz der Opfer des Faschismus am 27. Januar stattfindet, gibt es in dieser Form erst seit der Jahrtausendwende. Und deswegen war es uns ein Herzensanliegen, dass dieser Platz neu gestaltet wird.
Kommen die Bürgermeister jetzt wenigstens?
In der Tat nicht immer, aber regelmäßig. Und es gibt seit einigen Jahren auch die Situation, dass die Stadt Nürnberg einen Kranz dort auch immer niederlegen lässt. Von daher hat sich da schon einiges getan. Wir konnten vor einigen Jahren durchsetzen, dass der Platz neu gestaltet wird. Seit Anfang der 80er Jahre steht ein Stein dort, wo drauf steht Platz der Opfer des Faschismus. Aber die Situation war die, dass der Platz ansonsten eher würdelos gestaltet war. Das ist inzwischen durch eine neue Bepflanzung und neue Pflastersteine etwas würdevoller und passender gestaltet. Aber was seit vielen Jahren von uns eingefordert wurde, aber nie realisiert wurde, war, dass da noch eine Stele hinkommt, die ein bisschen erklärt, was es mit diesem Platz und der Geschichte dieses Platzes überhaupt auf sich hat. Und das ist immer ein bisschen am Kulturreferat gescheitert, weil für die Platzgestaltung war Service öffentlicher Raum zuständig und hat gesagt, ja, sie können da jetzt keine Stele hinstellen, weil das nicht in ihren Geschäftsbereich fällt. Und das Kulturreferat hat gesagt, ja, sie könnten da schon irgendwann was machen, aber das muss dann in ein großes Gesamtkonzept passen. Und dieses große Gesamtkonzept ist halt nie gekommen und deswegen ist nie was geschehen. Jetzt ist allerdings die Situation die, dass Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten, nochmal an die Stadt Nürnberg herangetreten ist und da nochmal Druck gemacht hat. Wir sind dem auch nochmal nachgegangen und jetzt hat der Stadtrat tatsächlich in der vergangenen Sitzung beschlossen, dass diese Stele hinkommt und dass dann ja auch ein entsprechender Text, den ich jetzt nicht vorlesen werde, aber
dort. Ich wollte dich gerade bitten, dass du den Text vorliest. Nein, ich finde, das ist das schön. Na ja, gut, ich meine, die Leute können jetzt auch hingehen. Im Übrigen ist der schräg gegenüber von der Meistersingerhalle in der Südstadt, wer den verortet haben möchte. Aber ist er sehr lang? Ich fände es eigentlich ganz schön, oder? Du kannst jetzt rausreden, indem du ihn nicht da hast, aber nein, ich sehe, dass du das Handy da hast.
Ich habe ihn natürlich, ich kann ihn auch kurz vorlesen, du kannst das dann gegebenenfalls rausschneiden.
Genau.
Und zwar wird da draufstehen, die Stadt Nürnberg hat 1946 den Wodanplatz im Platz der Opfer des Faschismus umbenannt. Die Benennung ist dem Gedenken und der Erinnerung an die Opfer gewidmet. 1981 wurde der Gedenkstein mit der Inschrift den Opfern des Faschismus aufgestellt. Es handelt sich um Granit aus Flossenbürg. Im Konzentrationslager Flossenbürg mussten Gefangene Zwangsarbeit im Steinbruch leisten. Der Platz der Opfer des Faschismus war jedoch in der Erinnerungskultur der Stadt Nürnberg über Jahrzehnte nicht präsent als antifaschistischer Gedenkort. Das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt verlagerte sich zum Ehrenmal am Luitpoldhain. Forderung, den Platz wieder in Wodanplatz zu benennen, hat der Stadtrat stets eine Absage erteilt. Seit dem Jahr 2000 findet am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, auf Initiative der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, gemeinsam mit anderen demokratischen Organisationen am Platz der Opfer des Faschismus eine Gedenkveranstaltung statt. Auf Anregung der Kreisvereinigung Nürnberg-Fürth, der VVN BDA, wurde das Umfeld des Gedenksteins durch gärtnerische Arbeiten aufgewertet. Es soll zudem eine Tafel mit nachfolgendem Inhalt aufgestellt werden. Der Gedenkstein ist allen Opfern des Faschismus, Gewaltherrschaft und des Nationalsozialismus gewidmet. Der Platz ist Teil der Gedenklandschaft der Stadt Nürnberg. Das Gedenken an die Opfer bedeutet für uns auch in Zukunft erinnern und nicht vergessen. Stadt Nürnberg 2025.
Genau. Das ist die Inschrift genau, auf das der ist Tafel. Das ist schön, weil dann die Menschen jetzt, die vorbeilaufen und vielleicht auch stehen bleiben, mal ein bisschen Nürnberger Geschichte dazu erfahren können.
Ja.
Sehr schön. Hat lang gedauert, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Und wir freuen uns, dass da wieder ein Stück Erinnerungskultur geschaffen wurde, beziehungsweise ausgebaut wurde. Ja, ich würde sagen, wir reden jetzt mal über die Verkehrspolitik.
Ja, ein spannendes Thema, was ja eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger betrifft, außer die Kranken und Versehrten oder keine Ahnung.
Ja, auch
aber
die.
Eigentlich betrifft das alle, weil sich alle in dieser Stadt in irgendeiner Form ja fortbewegen müssen. Von daher ist es immer ein hochemotionales Thema. Ich bin ja Mitglied des Verkehrsausschusses der Stadt und da wird immer hart diskutiert, hart in der Sache, manchmal auch hart im Ton. Da gehen die Emotionen rauf. Es ist allerdings nicht immer faktenbasiert, muss man sagen. Und wir erleben jetzt gerade, dass die CSU sich hier als die Retterin der Autofahrer inszeniert. Erstaunlich ist, weil die gefahrenen Kilometer jeden Tag in dieser Stadt einfach zurückgehen. Das ist nicht mehr so, dass Autoverkehr jetzt enorm zunimmt in Nürnberg, sondern eher rückläufig. Problem besteht,
dass... Gute Nachricht?
Ja, gute Nachricht. Ja, das liegt an verschiedenen Dingen. Einmal hat der öffentliche Nahverkehr zugenommen, der Radverkehr hat zugenommen, der Fußgängerverkehr hat zugenommen. Und gleichzeitig aber haben wir die Situation, dass immer mehr Menschen auch im Homeoffice arbeiten. Das macht sich natürlich auch bemerkbar, sodass wir insgesamt einen Rückgang an motorisierten Individualverkehr, also sprich Autos, in Nürnberg haben. Aber eines ist auch schon noch erkennbar, ist, dass viele Nürnbergerinnen und Nürnberger schon Wert darauf legen, Zugriff zu einem Auto zu haben und das als sinnvoll erachten, vor ihrem Haus oder vor ihrer Wohnung oder in der Nähe ihrer Wohnung ein Auto stehen zu haben, selbst wenn sie es nicht zwingend nutzen. Und das führt zu dem Problem, dass wir zwar auf der einen Seite, wie gesagt, den Rückgang des fahrenden Verkehrs haben, aber wir haben keinen Rückgang des parkenden Verkehrs. Das ist eigentlich ein Irrsinn, aber das ist die Realität. Das führt natürlich dazu, dass schon auch die Situation die ist, dass das Parken in Nürnberg nicht unbedingt einfacher geworden ist die letzten Jahre. Die Stadt Nürnberg wächst. Und die Autos nehmen trotz allem zu. Und die CSU meint jetzt irgendwie, sich als große Retterin der Autofahrer dergestalt aufspielen zu können.
Sie entdeckt die Minderheiten.
Ja, dass sie jetzt sagen, sie muss sich jetzt hier einsetzen für die Autofahrer, will jetzt überall Quartiersparkhäuser hinbauen und so weiter.
Aber die sind ja doch seit 2020 jetzt in der Verantwortung in der Stadt Nürnberg und
genau
ich kenne die Forderung nach den Quartiersparkhäusern schon etwas länger, ich glaube seit dem Wahlkampf von Markus König, ist aber nichts passiert. Gell?
Genau darauf will ich hinaus, dass sie sich da als Retter aufspielen, aber in der Realität überhaupt nichts liefern. Und damit ist am Ende ja gar niemand gedient, weil sie damit ein Fass aufmachen, wo sie aber am Ende des Tages ja auch nicht liefern werden und auch nicht liefern können und dann die Enttäuschung noch größer ist. Und ich finde, man muss das einfach ehrlich betrachten. So, wir haben einfach die Situation, dass wir viele Autos in der Stadt haben, stehenden Verkehr, und gleichzeitig natürlich jeder, der so ein Auto hat, in der Nähe seiner Wohnung, am besten direkt vor der Tür parken will. Und das ist natürlich in der zumindest dicht besiedelten Innenstadt, innerhalb des Rings, sagen wir es mal so, nicht überall möglich. Und da helfen auch nicht irgendwelche Quartiersparkhäuser weiter, die dann irgendwie doch dann wieder einen halben oder ein Dreiviertel oder einen ganzen Kilometer entfernt sind. Und vor allem muss man ja auch sich einfach mal einen Blick auf den Stadtplan gönnen. Und dann sieht man ja, dass diese Grundstücke in der Form da gar nicht da sind, wo man diese Quartiersparkhäuser hinbauen könnte. Von daher werden da Luftschlösser von der CSU aufgebaut, statt eigentlich einen ganz anderen, sinnvolleren Weg zu gehen. Und zwar, dass wir Carsharing-Angebote in Nürnberg weiter ausbauen, dass eben die Menschen, die Autos brauchen oder zumindest den Zugriff darauf jederzeit haben wollen, den auch haben können.
Ich kann dafür nur Werbung machen. Ich nutze das selber.
Ja, ich nicht, aber...
Es ist günstiger, als ein Auto zu unterhalten. Ja, du bist ja kein Autofahrer. Ich fahre gern Auto, aber ich habe selber kein Auto. Und ich nutze das immer dann, wenn ich halt tatsächlich eins brauche. Das heißt, die Kosten fallen nur wirklich für die Nutzung an und nicht fürs Rumstehen. Und am Ende rechnet sich das. Und das Angebot ist gut, was wir da haben.
Genau, und das sollten wir massiv ausbauen, statt hier Luftschlösser aufzubauen, wie die CSU jetzt macht. Sie wird am Ende nicht liefern können. Sie wollen das als Wahlkampfthema machen. Das merkt man auch ganz stark in der Diskussion im Stadtrat, aber haben halt am Ende des Tages nichts geliefert. Von daher, finde ich, sollten wir als Linke das auch stark kritisieren, dass sie jetzt diesen Weg einschlägt, dass sie aber gleichzeitig nicht liefert. Und wir sollten auch klar machen, dass wir halt ein Verkehrskonzept in dieser Stadt anstreben und vorantreiben, was den öffentlichen Nahverkehr ja priorisiert, was Radfahren in dieser Stadt sicher und attraktiv macht, was eine Stadt der kurzen Wege vorantreibt, sodass man auch vieles zu Fuß gehen kann, was aber auf der anderen Seite auch Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, aus welchen Gründen auch immer, aus beruflichen Gründen oder gesundheitlichen Gründen oder Handwerksbetriebe, dass denen das auch real ermöglicht wird, ohne Luftschlösser aufzubauen. Ich glaube, das ist deutlich sinnvoller als das, was die CSU da macht. Das ist am Ende des Tages, ich mag das Wort nicht, aber die CSU würde es selber als Populismus bezeichnen.
Richtig, aber gut, das ist ja inzwischen eigentlich ein Markenkern der CSU geworden, der Populismus. Also mir gefällt ja die Idee von einem, ne, man macht es ja jetzt schon, wenn man das zum Beispiel das Deutschlandticket über die VAG bucht, dann hat man neben dem Angebot des ÖPNV auch das Angebot der Leihlastenräder, der Leihfahrräder, aber auch dieser E-Scooter, wenn man die benutzen möchte. Und das bündelt natürlich die ganzen verschiedenen Bedürfnisse verschiedener Wegstrecken und deren Beschaffenheit. Und mir fehlt da im Moment noch, dass das Thema Carsharing mit eingebunden wird. Ich glaube, dass man es damit populär machen könnte. Denn so eine Mobilitätskarte, die alles beinhaltet, was man brauchen könnte, als Alternative zum eigenen Auto, wäre ja eigentlich das Gegenstück und auch realistischer für die Bedürfnisse der Menschen, als jetzt nochmal über Autos zu sprechen, die halt einfach auch keine Zukunft haben, außer für diejenigen, die es dringend brauchen. Und die Zahl derer, die es dringend brauchen, ist deutlich geringer als derer, die es aktuell nutzen. Also insofern würde sich das Problem sehr viel nachhaltiger, wie du schon sagst, lösen, wenn man die Alternativen stärkt. Da reden wir ja seit Jahren drüber. Wir machen auch was dazu. Wir haben ja zumindest schon für eine Ticketpreissenkung für die Menschen, die wenig haben, erfolgreich sorgen können. Genau, um das auch nochmal erwähnt zu haben, da tut sich ja was.
Ja, aber die CSU möchte da jetzt de facto das Rad wieder ein Stück zurückdrehen, wenn man sich anschaut, für Themen sie sich einsetzt. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dann nochmal die andere Perspektive zu stärken, und zwar die Stadt, die für alle Menschen da ist, nicht nur für die Autos. Und aber auf der anderen Seite halt auch klar machen, dass wir jetzt nichts gegen Autofahrer an sich haben, sondern dass wir einfach ein Verkehrskonzept haben wollen, was effizient ist, was Menschen schnell von A nach B bringt und wo auch sparsam und ressourcenschonend umgegangen wird, sowohl mit Platz als auch mit Energie. Und dass wir insgesamt halt eine Stadt wollen mit einer hohen Aufenthaltsqualität auch. Und Straßen, die voll sind mit Autos, gehören jetzt nicht zwingend dazu, dass man sich am Ende dort wohlfühlt.
Richtig. Ich glaube, besser kann man es gar nicht zusammenfassen. Ich würde noch, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben ja die Losung ausgerufen, dass wir die Podcasts jetzt erstmal ein bisschen kürzer machen. Wir haben mit einer Stunde, glaube ich, gestartet da. Deswegen,
ja, ich bin ja so und so immer ein Freund eher von Kürze.
Ja, du hast viele Termine, ich glaube deswegen. Weil zu erzählen hättest du schon genug. Da mache ich mir gar keine Sorgen.
Das ja, meine Termine nehmen jetzt ja aus traurigem Anlass auch nochmal etwas zu. Unser Bezirksrat Uwe ja. Schildbach ist ja leider verstorben mit viel zu jungen Jahren, 58 Jahre. Und ich habe ihn sehr gut kennengelernt in der Zeit von 2018 bis 2023 saßen wir gemeinsam im Bezirkstag von Mittelfranken. Dann waren 2023 Wahlen und wir hatten danach nur noch einen Sitz, weil unser Wahlergebnis etwas schlechter wurde und weil insgesamt auch der Bezirkstag kleiner wurde, sodass wir dann nur noch einen Sitz hatten. Ich hatte trotzdem mit Uwe die letzten Jahre immer engen Kontakt. Und jetzt ist er leider viel zu früh von uns gegangen. Ich musste zum ersten Mal auf einer Trauerfeier sprechen. Ich hoffe, ich habe die richtigen Worte gefunden. Auf jeden Fall war er ein Freund und Genosse, der sich sehr stark für die psychisch Kranken und für Menschen mit Behinderung hier in Mittelfranken eingesetzt hat. Sehr tatkräftig auch dabei war, immer einen Schalk im Nacken hatte, immer ein Rebell ja. war und zugleich aber fachlich sehr kompetent und auch von allen dafür anerkannt, war echt oft sehr beeindruckend. Ja, jetzt ist er nicht mehr unter uns und ich rücke für ihn nach in den Bezirkstag. Ich freue mich auf die Aufgabe, aber der Anlass ist natürlich schon ein sehr trauriger. Ich werde ihn weiter im Herzen tragen. Meine Termine werden dadurch wieder ein bisschen mehr, aber dafür habe ich die Schatzmeisterei bei der Bayerischen Linken abgegeben und so fügt sich das dann doch zeitlich relativ gut.
Ja, das ist tatsächlich, Uwe ist ein Verlust auf allen Ebenen, zwischenmenschlich, fachlich. Ist eine sehr traurige Nachricht, hat mich auch sehr getroffen. Ja, auch das gehört dazu. Und dir viel Erfolg bei der neuen Arbeit. Du bist ja schon eingespielt. Du machst es, glaube ich, ganz gut. Vielleicht bauen wir dann in Zukunft ein paar Themen aus dem Bezirk auch mit ein. Ich notiere mir das auf meinen Zettel.
Ich berichte auf jeden Fall gerne. Was ich sehr schön fand auf jeden Fall, dass so viele Menschen auch da auf der Trauerfeier dabei waren, dass auch viele in der Partei, aber auch darüber hinaus Anteil genommen haben. Und das zeigt schon, dass wir als Linke auch ein gutes Team sind, wo wir zusammenarbeiten, auch zusammen wachsen. Genau, und dann halt auch schöne Feste feiern, aber auch traurige. Und dass wir da auch immer zusammenhalten.
Ja, so nehme ich es auch wahr. Was beschäftigt uns die nächsten Wochen?
Ja, uns beschäftigt jetzt zum Abschluss, glaube ich, schon nochmal die massive Aufrüstung, die wir in Deutschland erleben. Wir haben ja eine Grundgesetzänderung. Die Linke hat das im Deutschen Bundestag sehr entschieden abgelehnt. Auch der Parteivorstand hat sich da sehr klar positioniert. Leider haben zwei kleinere Bundesländer, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern, im Bundesrat zugestimmt und dort ist die Linke an der Regierung. Ich halte das für einen Fehler aus inhaltlichen Gründen, aber auch ich finde, das Grundgesetz sollte jetzt nicht beliebig hin und her geändert werden und wenn nach ausführlicher Diskussion, nicht mit irgendwelchen Schnellschüssen. Und ich finde auch, dass es hilfreich ist, wenn unsere Partei mit einer Stimme spricht. Das hat sie an der Stelle leider nicht getan. Trotzdem muss man sagen, unsere Inhalte als Partei Die Linke sind sehr klar. Steht in unserem Wahlprogramm. Unsere Bundestagsabgeordneten vertreten das auch sehr klar. Wir setzen uns für Abrüstung und gegen Aufrüstung ein und wir setzen mehr auf Diplomatie und Gespräche statt auf Krieg und Konfrontation. Und ich glaube, dass das vor dem Hintergrund der Geschichte unseres Landes auch klar sein muss. Es gilt der Spruch, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg.
Ja, mir macht da vor allem der Sachverhalt Sorgen, dass wir einerseits ganz viel Aufrüstung finanzieren und das halten wir für falsch, aber selbst wenn man die Perspektive derer einnehmen würde, die es befürworten, was nicht stattfindet, ist, dass wir uns im Land gegen den Faschismus wappnen und dass wir gegen den Faschismus Maßnahmen ergreifen. Thilo Jung hat es letztens so schön formuliert, er hat gesagt, dass wenn wir 500 Millionen oder 500 Milliarden für Rüstung ausgeben, müssen wir auch 500 Milliarden für einen guten Sozialstaat und den Kampf gegen den innerländischen Faschismus ausgeben, weil wir ansonsten drohen, Faschisten hochzurüsten. Denn was passiert, wenn die Faschisten in unserem Land wieder die Macht ergreifen und dann eine hochgerüstete Bundeswehr vorfinden, dann ist halt im Sinne einer sicheren Welt überhaupt nichts gewonnen. Und das wird kläglich vernachlässigt bei dieser ganzen Diskussion von allen anderen Parteien außer uns, diese Thematik. Und
ich glaube, was aber schon auch klar sein muss, dass nicht beides geht. Man kann, also die Ressourcen sind halt begrenzt. Man wird eben nicht aufrüsten können und zugleich jetzt starke Sozialprogramme starten für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das wird nicht funktionieren. Die Bundesregierung hat sich jetzt dafür entschieden, diese Aufrüstung zu priorisieren. Ich halte das für total kontraproduktiv. Ich halte es für sehr gefährlich auch, was die internationale Lage angeht. Ich halte es ökonomisch für falsch, weil man damit auf einen Wirtschaftszweig, auf eine Kriegswirtschaft setzt, die keinen echten Mehrwert schafft, aus dem Neues entstehen kann. Ich sehe es halt als eine falsche Weichenstellung, weil am Ende das Geld für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft fehlt. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen statt immer mehr Kanonen.
Richtig. Damit schließen wir unsere Folge 8.
Ja.
Denkt dran, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert den Podcast. Wir hören uns bald wieder. Ich vermute mal das nächste Mal mit Katrin. Freut euch schon mal drauf. Wir wünschen euch was und ich sage Titus, danke für deine Ausführungen und dass du uns deinen Wissensstand zur Verfügung gestellt hast. Danke, dass ihr zugehört habt und du hast das letzte Wort.
Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.